Wie ich es schon mal gemacht habe. Ich predige heute eine andere Predigt im zweiten Gottesdienst als im ersten. Der erste war heute ein sehr evangelistischer Gottesdienst. Wir hatten sehr, sehr viele Menschen dort, die Jesus nicht kannten. Und für den zweiten habe ich gedacht, ich halte dieselbe Predigt, aber für Christen. Für Männer und Frauen, die Jesus kennen. Wenn hier jemand ist, der Jesus noch nicht kennt, lass dich nicht irritieren. Das führt dann auch dahin. Aber wir schauen uns jetzt dann einen Film an. Ja, aus der Perspektive der Besatzung des Rettungsschiffs. Bitte Film ab. Ein Schiff sinkt, Rosa Mary. Ein Schiff, das steht für alle Menschen, die verloren sind. Verloren zu sein, definiert sich ganz einfach. Kraftlos, hoffnungslos, ohne Würde, ohne Halt. Zukunftslos. Was sind das für Menschen, die da in dem Wasser sind? Menschen, die wir alle kennen. Das sind die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist. Und das sind die Leute, die du im Kindergarten kennengelernt hattest. Mit denen du an verschiedenen Arbeitsstellen zusammengearbeitet hast. Das sind die Leute aus deiner Straße, aus deinem Ort. Das ist die Kassiererin im Supermarkt. Der Postbote, der dir morgens die Briefpost bringt, die Paketdienste. Das sind Leute aus deiner eigenen Familie. Vielleicht die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern, die Geschwister. Ich will sagen, diese Menschen umgeben uns überall. Und die reichen vom Schwerverbrecher bis zum Superstar. Warum versinken diese Leute? Auch der Grund ist ganz einfach. Weil sie das Liebesgebot Gottes nicht angenommen haben. Ja, wie kann man dann so blöd sein? Das kann man, wenn man es nicht kennt. Wenn man es nie gehört hat. Ich kann heute sagen, ich habe 20 Jahre lang das nie gehört. Obwohl ich auch in die Kirche gegangen bin. Nicht so häufig, aber doch immer wieder. Ich habe es nie gehört. Ich habe nie gehört, dass Jesus mich liebt. Dass ich Jesus begegnen kann, dass Jesus meine Sünden vergibt und dass er nicht nur in der Ewigkeit für mich da ist, sondern schon hier in diesem Leben, ganz praktisch und fühlbar und messbar. Ich glaube, diese Leute versinken, weil sie Religion erwarten, wenn Christ draufsteht. So ging mir das zumindest. Wenn ich irgendwo von Christen gehört habe, dann war das sofort das Bild von einer gewissen Religionsform, die ich halt eben kannte bis dahin. Also erwartete ich mir davon auch gar nicht irgendwas Besonderes, weil die sind ja alle gleich. Religion. Die haben gewisse Klamotten an, haben eine gewisse Art, Dinge zu tun, feiern ihren Gottesdienst in einer gewissen Art, okay, und das war's. Ich glaube, die Leute versinken, weil die etwa 2% bekennenden Christen, die es in Deutschland gibt, aufgehört haben zu bekennen. Denn 2% bekennende Christen verändern ein Land in einer kurzen Zeit, wenn sie es denn tun. Wenn sie sich allerdings nur in ihrem Vergnügungsschiff aufhalten, einen Gottesdienst nach dem anderen feiern, Lobpreisabende haben, sich mit ihrer Bibel verstecken, nur noch Leute einladen, die auch glauben, ja dann weiß irgendwann gar nicht mehr, dass es so Leute überhaupt gibt, die glauben. Ich glaube, in manchen Orten ist es vergessen, dass es Christen gibt, die wirklich glauben, was die Bibel sagt, weil man das nicht mehr kennt. Aber es gibt Hoffnung. Und zwar wirklich Hoffnung, auch in unserer Generation. Hoffnung zum Beispiel über den schwarzen Kontinent Afrika, der vor 100 Jahren weniger als 2 Millionen Christen hatte. Was sind 100 Jahre? Er galt als der Friedhof der Missionare. Junge Leute sind zu Hunderten und zu Tausenden darunter gepilgert nach ihrer Bibelschulausbildung, um da manchmal noch schon nach ein paar Monaten an Malaria zu sterben. Manche wurden aufgegessen. Indonesien, kennt man einige grausige Geschichten davon. Die fuhren hin, um das Evangelium zu verkündigen und sie haben nichts gesehen an Frucht. Haben ihr Leben geopfert, scheinbar für nichts. Heute, 100 Jahre später, gibt es in Afrika weit über 300 Millionen bekennende Christen. Ich rede jetzt nicht von irgendeiner Restreligion, wie wir das hier in Deutschland kennen. Ich rede von wirklich aktiven Leuten, und zwar in allen Kirchen und Gemeinden. Auch die katholischen Christen in Afrika haben ein ganz anderes Niveau, als was wir hier kennen. Die feiern Gottesdienste, die wird man hier sofort als pfingstlich beurteilen. Das größte Kirchengebäude der Welt mit mehr als 100.000 Sitzplätzen wurde gerade in Nigeria errichtet. In so einem armen Land, ohne fremde Mittel, ohne Schulden. Ist sicher kein Gebäude aus massivem Stein wie bei uns, aber es ist ein Gebäude, was immerhin 100.000 Sitzplätze vorweisen kann. Ein anderes Beispiel ist Sydney in Australien. Ich lernte kürzlich einen Pastor kennen, der da schon über 20 Jahre ist. Und er sagte, als er gesandt worden ist von seinem Pastor nach Sydney, er kommt aus den USA, war das echte Missionsfeld, Missionsarbeit. In Australien hatte die größte Gemeinde damals in Sydney 200 Mitglieder. Das war das Größte, was sich Sydney, diese riesige Stadt an Christen, in einer Gemeinde vorstellen konnte. Etwa 4%, zwischen 2 und 4% der Bevölkerung damals war christlich. Heute dürfte der Anteil der Christen um das Zehnfache angestiegen sein, wenn nicht noch mehr. Und es gibt dort mehrere Megagemeinden allein in Sydney, also Gemeinden mit mehreren tausend Mitgliedern. Ein anderes Beispiel der Hoffnung ist Südkorea. Vor 100 Jahren gab es nahezu keine Christen dort. Es war ein fast 100% buddhistisches Land. Und heute 40% wiedergeborene, bekennende Christen zählt dieses Land. Südamerika könnte man als ein Bild der Hoffnung nehmen. Südamerika, haben wir ja jemand hier heute, war stockkatholisch. Noch vor einem halben Jahrzehnt, vor einem halben Jahrhundert. Die pfingstkirchliche Bewegung hat dort teilweise 40% der Bevölkerung als Mitglieder gewonnen. Vorher 99% katholisch, wobei diese Art katholisch war schon durchmischt mit Naturreligion, Voodoo und allen möglichen anderen Dingen. So, es war nicht jetzt wieder wie hier, auch nicht wie in Afrika. Das sind Unterschiede, die man kennen muss. Aber heute gibt es da eine große Bandbreite von pfingstlich-charismatischen Christen. Ich war ja gerade letztes Jahr in Argentinien, habe mir zwei große Gemeinden dort angeschaut. Ja, jeder hat über 20.000 Leute, was ist so nebenbei, so in einer Stadt, und da gibt es noch eine ganze Menge mehr Gemeinden. Da passieren richtig gute Dinge, von denen wir hier träumen. Aber es gibt Hoffnung. Und die Corpus Christi ist in der Nähe der Unfallstelle. Wir sind in der Nähe der Unfallstelle. Und wenn ich von der Corpus Christi spreche, spreche ich von uns. Von denen, die hier sind und von den vielen, die heute Morgen im Gottesdienst hier waren. Die Jesus kennen, die sich hier zur Gemeinde dazugehörig fühlen oder die in irgendwo anders in der Gemeinde aktiv sind und sich einbringen. Die Corpus Christi ist unser Schiff. Und wir könnten als Gemeinde Jesu an gar keinem besseren Ort sein als genau hier. Genau in der Unfallsgegend. Unsere Gemeinde hat 24 Rettungsboote, die ich als die 2 Zwölferzellen beschreibe. Das sind die ersten. Und preis dem Herrn, es geht weiter. Da gibt es längst weitere neue Rettungsboote, die ins Wasser gelassen wurden, so dass wir hier sogar ein bisschen mehr Schiffe am Wasser haben als die Corpus Christi in dem Film. Aber alles fängt irgendwo an. Ich glaube, dass wir am Ende dieses Jahres 50 Boote auf dem See haben werden. Amen. Und ich hoffe, dass jeder, der das hier hört, ihr, die ihr hier seid, die anderen, die es vielleicht auf einer CD mal hören oder im Internet, dass neue Rettungsbootkapitäne berufen werden von Gott selbst. Weil er ist der Mann im weißen Anzug, den wir da auf der Brücke gesehen haben. Ich komme eher so vor wie der, den er dann gesandt hat. Wisst ihr, der versucht, die Leute zu motivieren, komm, mach doch ein Rettungsboot, komm ins Rettungsboot. Und naja, nicht jeder folgt dem Ruf. Habt ihr gesehen, das ist manchmal ganz schön deprimierend. Da kommen 5, 6 Leute schon mit. Ist man ja dankbar für jeden, der mitkommt, aber traurig für die anderen, die sagen, ich traue mich nicht, nee, ich kann sowas nicht, ich kann nicht mit, kann nicht predigen oder Andacht halten und ich traue mich das auch gar nicht und überhaupt, das könnte alles schief gehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich habe einen Lebensstil, der das noch verhindert. Ich opfer nicht, aufhören zu rauchen, aufhören im Alkohol festzustecken oder in Pornografie sein oder was auch immer die Gründe sein können, die mich disqualifizieren, das zu tun. Als Kapitän des Rettungsschiffes CCLM möchte ich sicher sein, dass jeder in unserer Crew den Auftrag des Schiffes kennt. Der Auftrag ist nicht, ich wiederhole mich jetzt hier, häufig und lange Gebetstreffen zu organisieren, intensive Lobpreis-Gottesdienste zu feiern, Seminare, Kurse und Programme zu organisieren, die uns unterhalten. Sie ist auch nicht immer mehr der tiefsten Lehre zu empfangen und theologische Spitzfindigkeiten ausfindig zu machen. Das ist nicht das Ziel. All diese Dinge sind gut. Und wir werden sie im Himmel wesentlich besser tun können als hier auf Erden. Der Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums. Und die Bedeutung unseres Dienstes, die können wir nicht an der Anzahl der Menschen messen, die unsere Veranstaltungen besuchen, sondern an der Anzahl der Menschen, die wir dahin bringen, dass sie anderen das Evangelium verkündigen. Richtig? Viele Leute zu sammeln, das ist nicht so schwer. Mach das, was die Leute mögen und die Leute kommen. Wenn du das machst, was Gott mag, ist es nicht immer so leicht. Weil das ist manchmal unbequem. Das fordert mich heraus. Das will ich vielleicht gar nicht. Ich will es vielleicht nicht mehr wollen. Aber das ist der Deal. Das Tal der Entscheidung. Es ist Matrose Macmillan sein erster Dienst. Und dann kommt dieser mysteriöse Mann und spricht zu ihm. Sie sind im Begriff, das Tal der Entscheidungen zu betreten. Ich glaube, dieses Tal haben wir alle schon betreten oder sind gerade dabei. Was hat Vorrang, fragt er. Die Ausrüstung des Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Er sagte, denkt, der Auftrag ist klar definiert. Unser Auftrag sollte sehr klar sein, sagt er dann. Hast du den Auftrag Gottes schon verstanden? Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Da wollen wir nicht wirklich hin. Und ich verstehe das gut. Lass uns doch die bequemsten Kirchenstühle Limburgs genießen. Lass uns die besten Prediger hier genießen, ihnen zuhören, uns aufbauen lassen, motivieren lassen. Lass uns die besten Beter uns die Hände auflegen und uns segnen, die besten Handouts mit nach Hause nehmen und noch tiefer hineingraben, die besten Bücher im Büchertisch kaufen und begeistert sein von all den fantastischen Lehren. Aber bitte, lass uns hier drin bleiben. Hier ist es so gemütlich, hier ist es warm und sicher. Hier kriegen wir nicht mit, dass es draußen 6-7 Grad minus sind oder manchmal stürmt und regnet. Ich verstehe das. Und ich glaube, sogar Gott versteht es. Ein Stück weit. Christ zu sein, Jünger Jesu zu sein, war noch nie und wird nie sein ein Zuckerschlecken. Wobei wir hier in Deutschland sicherlich die angenehmste Form der Verfolgung erleben. Die, wo es eher nicht um unser Leben geht, sondern ein bisschen höhnig und hämisch mit uns umgegangen wird, man uns vielleicht ein bisschen verlacht. Vielleicht kostet es mich sogar mal einen Job. Aber vielmehr, mal ganz ehrlich, passiert dir und mir hier wahrscheinlich nicht. Du kannst nie wissen, aber wahrscheinlich eher nicht. Jedes Jahr aber bezahlen mehr als 100.000 Christen mit ihrem Leben weltweit. Wobei hier vielleicht ein oder zwei aus Europa kommen, der Rest kommt aus anderen Ländern. Aus Ländern, die oft muslimische Herrschaft haben, aus Indonesien, aus nordafrikanischen Ländern. Da werden Christen geschlachtet manchmal. Manchmal ganze Dörfer ausradiert. Nur weil sie Christen sind. Die haben vielleicht nicht mal so aktiv gepredigt, aber das reicht schon, dass es Christen sind. Sie folgen jemandem nach, den der Teufel von Herzen hasst. Wir können uns auf dem Schiff sehr geborgen fühlen. Und genau da, sagt dieser mysteriöse Mann, liegt die Entscheidung. Wagen Sie sich raus oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun. Auch Sie. Das heißt, da gibt es schon ein paar mehr. Die haben wir ja nachher gesehen bei der Gottesdienstvorbereitung in diesem wunderschönen Saal. Das waren schon welche, die waren entschieden. Die haben das Tal der Entscheidungen auch durchschritten. Aber sie haben falsche Entscheidungen getroffen. Sie haben sich für die gemütliche Variante entschieden, nicht für die Jüngerschaftsvariante. Sie waren zufrieden mit dem, was sie hatten, und der Rest konnte zur Hölle gehen. Und sie ahnen nicht, dass auch dafür irgendwann ein Preis gezahlt wird. Jack, die Party ist beinahe vorbei, war der letzte Satz dieses Menschen. Und je länger wir hier auf diesem Planeten leben, desto mehr wissen wir das längst. Die Welt wird definitiv nicht lustiger. Und sie wird auch nicht besser. Mit jedem Tag, den wir selbst leben, leben wir einen Tag näher auf den Tag zu, an dem man einen Stein für uns aufstellt. Auf dem zwei Daten stehen. Das erste kennen wir schon. Und dann steht da ein Strich in der Mitte. Und dann kommt noch ein Datum dazu, von dem wir hoffen, dass es weit entfernt ist, was aber morgen sein könnte. Wir vergessen das, wir verdrängen das. Niemand denkt gerne an das Ende. Aber ich habe mir angewöhnt, vom Ende zu denken, zurück zu hier. Und damit fahre ich sehr gut. Weil am Ende werde ich Rechenschaft ablegen müssen über mein Leben, wie jeder von euch. Da macht die Bibel kein Geheimnis draus, jeder. Wir alle werden Rechenschaft ablegen müssen für die Jahre, Tage, Monate, die wir hier hatten. Und wenn ich vom Ende her denke, wenn viele Entscheidungen, die ich heute so sicher getroffen habe, sehr fraglich. Ich überlege mir, ist die Entscheidung es wert? Komme ich bei dem Ende raus, wo ich hin will? Oder führt mich eine Entscheidung von heute vielleicht ein Grad am Ende vorbei und damit in eine ganz andere Richtung? Wie entscheiden wir uns? Party feiern und uns in der Gemeinde verstecken oder alles dafür geben, Menschen die gute Nachricht weiterzugeben und so viele zu retten, wie irgendwie möglich? Diese Predigt hat einen anderen Untertitel als die letzte. Die von heute Morgen hieß auch Captain auf der Brücke, aber dann der Untertitel war Rettung tut Not. Diese Predigt habe ich getauft, Captain auf der Brücke, rettet die Retter. Die, die potenziell Retter sein sollten, aber es nicht sind und damit auf eine andere Weise verloren sind. Verloren für Gottes Reich in der Frucht, in der Ernte. Wenn sich ein paar wenige unter Bootsmann Burlow eifrig bereit machen, sich auf den Rettungseinsatz vorzubereiten, ist die Mehrzahl der Besatzung damit beschäftigt, in gepflegter Atmosphäre ihren Gottesdienst zu feiern. Matrose Brock bekommt ziemlich deutlich von einem der Führungsoffiziere die rote Karte gezeigt. Das untergegangene Schiff wird als Pack bezeichnet mit den Worten zum Teufel mit all. Sinn und Zweck, sagt dieser Offizier, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das nicht klar, Matrose Brock? Gott sei Dank war es das nicht. Denn es ist im höchsten Maße unklar und falsch. Eine Handvoll Matrosen dabei, Matrose Macmillan, folgen dem Aufruf von Brock. Und dieser Offizier, dem fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ein hervorragender Mann, den wir da verlieren. Und verdrückt sich noch eine Träne. Das ist alles. Wo bleiben die anderen, ruft die kleine Schar von Rettern draußen im Unwetter. Heute Morgen hatten wir Taufe hier. Wir hatten ja 180 Leute. Es war voll. Und 8 Leute gingen ins Wasser. Von denen einige sich hier bekehrt haben. Und nachher in der Vorstellung habe ich von jedem Einzelnen den Zellleiter aufstehen lassen. Das waren meine Helden heute Morgen. Das waren die, die gesprungen sind. Die haben es riskiert. Die haben es gewagt. Und ich kenne sie alle. Ich weiß, wo sie herkommen. Ich weiß, was man ihnen an Schwächen vorwerfen könnte. Aber ich weiß, sie sind gegangen. Sie haben sich entschieden. Sie waren bei der kleinen Schar, die rausgegangen ist. Sie haben die Boote bestiegen und sind bei dem Unwetter raus. Die hätten auch bessere Dinge tun können. Bootsmann Burlow hat gerade alle 24 Rettungsboote festgemacht und ist entsetzt zu sehen, dass nur 6 genutzt werden. Gestern Abend war so ein Abend. Kinovorführung. Ich habe alle Zellen eingeladen. Alle Kapitäne. Ich habe ihnen Leitfaden gegeben, schon vor Monaten, wo sie sich vorbereiten konnten. Einige haben ihn genutzt. Einige haben Leute mitgebracht. Und es wurde auch ganz gut voll hier. Aber ich weiß, es waren noch lange nicht alle. Andere haben es nicht genutzt. Vielleicht noch nicht gesehen. Vielleicht sich schlecht vorbereitet gefühlt. Oder Angst gehabt, weil sie sowas noch nie gemacht haben. Aber ich möchte uns so ermutigen. Leute, lasst uns die Boote ins Wasser bringen. Wir können nichts verlieren dabei. Wir haben unser Leben nicht mehr zu verlieren. Das gehört uns schon nicht mehr. Unser Leben gehört ihm. Es ist seins. Ich habe auch keine Würde mehr zu verlieren oder Respekt. Ja, das Fleisch steht manchmal auf und will doch noch irgendwie anerkannt und respektiert werden und gemocht werden. Aber da ist einer, der mich mag, auch wenn mich kein anderer mehr mag, wisst ihr? Und wenn ich seinen Willen tue, wenn du seinen Willen tust, ist das viel wichtiger, als dass du jedem Menschen gefällst, der dich umgibt. Jedes Boot sollte 2 Mann Besatzung mindestens haben. So können nur 6 Boote 3 Boote herabgelassen werden, um 72 Ertrinkende zu retten. Und das, obwohl die Zeit läuft und das eiskalte Wasser immer mehr der Verunglückten frisst. Wo bleiben die anderen? Und ich frage dich, wo bleibst du? Wo bleibst du? Fühl dich angesprochen. Wenn ihr 100 Leute wären, würde ich das genauso zu jedem Einzelnen sagen. Wo bleibst du? Nicht jeder muss sich angesprochen fühlen, einige sind schon da. Aber wenn nur einer da sitzt, der sagt, hey, ja, wo bleibe ich eigentlich? Ich genieße die Gemeinde, es ist so schön hier. Ich arbeite auch fleißig mit und mache dies und jenes. Aber, naja, dass ich eine Zelle aufmache, dass ich Leute auf die Weise wirklich erreichen will, das habe ich noch nicht entschlossen. Die Führungsoffiziere, so sind wir manchmal. Die theoretisieren über die Belastbarkeit der Rettungsboote, über die Strategie des nächsten Einsatzes, ohne sich jemals selbst rauszubegeben, um das zu tun, was getan werden muss. Ich bin froh, dass ich die Gemeinde aufgebaut habe, von klein auf, dass wir die erste Zelle hatten, die es gab, aus der heraus die Gemeinde letztendlich entstanden ist. Das vergesse ich nicht. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich war ein ganz kleiner Rettungsbootkapitän, mit überhaupt keiner Ahnung von irgendwas, aber einem Verständnis, nämlich, dass es darum geht, Menschen zu erreichen. Wenn ich nichts wusste damals, das hatte ich verstanden. Und habe ich damals so gut, wie ich wusste, umgesetzt. Heute weiß ich mehr, weiß dem Herrn. So geht das im Leben. Man macht es im Kleinen und Gott gibt Größeres. Und so entwickelt sich immer mehr und immer mehr in die richtige Richtung. Diese Führungsoffiziere, die da gesehen waren, die waren noch nie draußen. Und dann kam Captain James Meyer. Ihr müsst noch ein bisschen auf die Namen dieses Films achten. Die haben alle eine Bedeutung. Denkt an den Film Titanic. Der Retter hieß Jack. Die Untergegangene hieß Rose. Wie das Schiff. Und James Meyer heißt Jakobus, der Führer der ersten Gemeinde. Er war der mit der Rettungswache, mit der Küstenwache, der klar gemacht hat, Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbare Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen, und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ich habe nicht die Verantwortung, jeden zu Jesus zu führen. Aber ich habe die Verantwortung, zu Menschen, wo immer ich Gelegenheit finde, die Wahrheit in irgendeiner Form zu transportieren. Manchem leihe ich einfach einen Film aus oder schenke ihm eine Predigt-CD oder gebe ihm was Schriftliches oder schenke ihm ein Buch mit einer Widmung. Die wenigsten spreche ich an, das ist nicht meine Stärke. Fremde Leute einfach so zu konfrontieren, ich glaube persönlich auch nicht so sehr dran. Ich glaube, dass jeder seinen Zugangsweg hat, den ich finden muss, wo jemand leichter ansprechbar ist. Und dann hat jeder seine Entscheidung zu treffen. Ich mache keinen Druck und sage, du musst aber jetzt. Habe ich früher mal gemacht, das ist falsch. Druck in dieser Hinsicht kann nur er machen. Und er macht den auch. Und dann müssen Leute entscheiden. Gott liebt jeden Menschen so sehr, dass er die Entscheidung akzeptiert, die er trifft. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Ich wünschte manchmal, es wäre anders. Manchmal wünscht, er würde uns alle einen Halsband umlegen und würde uns an die Leine nehmen und in die richtige Richtung bringen, da wo ewiges Leben ist, da wo wir hier schon Gott kennen. Aber das macht er eben nicht. Das hat er bei Adam und Eva schon nicht gemacht. Er hat immer festgelegt, Liebe, echte Liebe, lässt die Konsequenz zu und erträgt es. Ich habe euch das Beispiel mal von meinem Freund Larry Stocksel erzählt, dessen Sohn Mist gebaut hat im Teenageralter. Und dann standen sie vor Gericht. Es ging dann um Arbeitsstunden und sowas, war so nicht Schwerkriminalität, aber es war was, irgendwas, was er verbockt hat. Und dann hat der Richter ihn nach vorne gerufen. Larry Stocksel ist Pastor von 10.000 Leuten in seiner Stadt, also er ist bekannt im Fernsehen jeden Tag. Und der Richter holt ihn zu sich und sagt, Pastor Larry, ich bin Vertretung hier, der Richter ist jetzt für 3 Wochen in Urlaub und ich bin Vertretung hier und ich gehe in deine Gemeinde. Sag mir, was soll ich denn machen? Soll ich ihn freisprechen? Gesagt, Larry, ich habe nur kurz überlegen müssen und habe gesagt, nein, gib ihm das volle Maß der Strafe. Oh. Ja, er sagte, hätte ich ihm damals das nicht abgenommen, hätte er vielleicht den nächsten Mist gemacht. So musste er lernen, es hat Konsequenzen, was ich tue in diesem Leben. Heute ist dieser junge Mann Seniorpastor eines seiner 3 Campus, leitet 6.000-7.000 Leute. Er hat sich entwickelt, versteht ihr? Aber es gab so einen Moment, wo es leicht gewesen wäre, ihm was zu ersparen, was für ihn ein wichtiges Training gewesen wäre. Nämlich, ich muss für mein Leben Konsequenzen tragen. Ich muss das auch bezahlen, was ich tue oder bestelle. Ein Schiff haben die, um das sie jeder beneidet. Eine Crew von 64, 24 Rettungsboote und sie setzen nur 3 ein. Diese Aussage wird Gott über manche Gemeinde und manche Kleingruppe eines Tages machen. Er macht sie heute, aber er wird es eines Tages machen. Vor allem. Heute sprechen vielleicht Gottes Engel schon genauso miteinander. Sie sprechen über uns. Weil es sind dienende Geister, sie sind gesandt, um euch zu dienen. Was lässt du deine Engel denn tun? Manchen Engeln ist es so stocklangweilig, dass sie auf den Tag deines Todes warten. Weil sie dann endlich jemand anderem zugeteilt werden können, wo sie was zu tun bekommen. Ich rede heute mal ein bisschen härter als sonst, wir sind unter uns. Aber ich glaube, manch einer braucht einen Wachruf, einen Weckruf. Wir sind kein Vergnügungsboot. Gott lässt uns viele Vergnügen haben. Er liebt es, wenn wir uns wohlfühlen. Aber wir haben einen Auftrag. Und wenn wir den vergessen, hört das Vergnügen ganz schnell auf. Weil dann wird das Vergnügen uns zur Falle. Was wird unsere Entschuldigung sein am Tag, wenn wir vor Gott stehen? Wenn wir sagen, ich hatte keine Zeit? Ich kenne eine Frau, die leidet ein ganzes Land, eine ganze Nation. Hier ist Angela Merkel, die ich sehr schätze. Diese Frau hat nicht mehr Zeit als du und ich. Die hat jeden Tag 24 Stunden. Und was kriegt das Mädel alles bewegt in dieser Zeit? Wir können es nur ahnen. Und dann sage ich, ich habe keine Zeit. Billige Ausrede. Nächste Ausrede. Ich fühle mich nicht zur Evangelisation berufen. Das sollen andere machen. War jahrelang meine Ausrede. Und auch Ausrede dieser Gemeinde ein Stück weit. Aber mehr war es auch nie. Das ist eine Ausrede. Ich muss kein Evangelist sein. Ich muss diese Gabe nicht haben, um das tun zu können, was wir hier tun durch Zellarbeit. Alles, was ich brauche, ist Gehorsam Gott gegenüber. Und die Erwartung, dass Gott mich sehr wohl gebrauchen kann, um einen Menschen zu segnen, weil damit fängt alles an. Zelle heißt eine Person, um die du dich kümmerst. Das ist erstmal Zelle. Wenn es mehr waren, preist dem Herrn. Wenn es dabei bliebe, preist dem Herrn. Du bist fruchtbar. Wenn du oben ankommst, kannst du was mitnehmen oder sogar vorausschicken. Ich war noch zu jung im Glauben. Auch eine Ausrede, die ich schon gehört habe. Hätte ich die gebraucht, gäbe es diese Gemeinde nicht. Weil ich hätte da ein paar Jahre lang nichts gemacht und danach wäre ich sowieso eingeschlafen. Ich war 20 Jahre alt, als das hier anfing und hatte keine Ahnung von irgendwas. Okay? Ich hatte die Bibel nie gelesen. Ich habe ein paar Gottesdienste besucht und das war alles. Aber wenn du gehst, weil Gott dich schickt, dann wird er dich schützen, vor dir selbst sogar. Und er wird deine Fehler gebrauchen, um dich zu entwickeln. Ich war zu alt an Jahren. Ist das eine Ausrede? Könnte ich viele biblische Beispiele nennen, wo Leute mit 70, 80 erst angefangen haben, einen Dienst zu machen. Ich weiß von der alten Corrie ten Boom, wie sie mit 80 Jahren ihren nächsten 10-Jahres-Plan gemacht hat, mit Hilfe ihres Pastors. Mit 80 Jahren hat sie gesagt, okay Gott, was ist die nächsten 10 Jahre dran? Was bewege ich, was reise ich für dich? Ich wünsche, wir hätten so Leute hier, die schon 80, 90 sind und die uns solche Geschichten erzählen können. Ich verspreche euch, in 40 Jahren bin ich einer davon. Dann stehe ich hier und erzähle dasselbe, was ich heute erzähle. Und ich weiß, einige werden früher da ankommen in den Jahren, wenn wir das schon erzählen können. Ja, Amen. Jawohl. Jawohl. Es ist so gut, Vorbilder zu haben. Je älter die sind, desto schöner ist es manchmal. Weil wir dann die Vater- und Muttergeneration haben, die uns das nicht nur erzählt, sondern uns vorlebt. Ich war zu krank. Ich war zu arm, ich war zu unsicher, ich war zu ängstlich, zu bequem, zu ungebildet, zu reich, zu aktiv in anderen Dingen, hatte zu viele Dienste in der Gemeinde. All das sind Gründe, die ich schon gehört habe. Ich verrate euch was. Es wird ein Tag kommen, wo du dich für jeden einzigen Grund schämen wirst, wenn du ihm gegenüberstehst. Wahrscheinlich wirst du sie nicht mal mehr nennen. Weil du verstehst, es waren nie diese Gründe. Die haben nie gezählt vor Gott. Und wenn wir das schon heute wissen, dann können wir das machen, was im 1. Korinther 11 steht. Wir richten uns heute, damit er uns nicht richten muss am Tag unseres Eintreffens dort. Auftrag oder Gebot? Ja, wir sollen unsere Frauen treu sein. Wir sollen gute geistige Disziplinen pflegen. Wir sollen fleißig auf unsere Arbeit sein und uns um unsere Gesundheit und durch Bewegung und Ernährung kümmern. Das alles ist richtig. Das sind Gebote. Aber das ist nicht der Auftrag. Gebote helfen uns, uns vorzubereiten und manchmal auch den Auftrag anzugehen. Aber der Auftrag ist was anderes. Gebote kann ich tun und lassen ein Stück weit. Ich werde zwar Preise zahlen, aber es ist nie dasselbe, wie wenn ich den Auftrag verpasse. Der Auftrag Jesu an seine Gemeinde hat sich niemals geändert. Der letzte Befehl in dieser Armee, in der wir dienen, gilt. Und der ist nie verändert worden. Den kann kein Pastor auf der Welt verändern. Den kannst du nicht verändern, wenn du noch so sehr geistlich hörst. Was anderes? Hörst du sowieso nichts, was die Bibel sagt? Damit ist es nicht vom Herrn. Gott steht zu seinem Auftrag. Der letzte Befehl gilt. Geht hin und macht zu Jüngern. Der Matrose Jack nimmt den Rettungsauftrag seines Schiffes wahr. Er setzt sich ein. Er gibt alles und riskiert sein Leben, um die kleine Katie vom Ertrinken zu retten. Was wir nicht wissen ist, ob er es geschafft hat. Hier schweigt der Film. Doch wir wissen eins, er ist gesprungen. Das wird es sein, das eines Tages vor Gott zählen wird. Nicht die Zahlen, aber ganz sicher der Sprung. Nicht, ob der Sprung erfolgreich war. Es wird nicht so wichtig sein, wie dass du gesprungen bist. Ich weiß Leute, die haben ihre Zelle ein halbes Jahr lang mit einer Person gehabt. Mit sich selbst. Und irgendwann kam dann jemand anderes dazu. War das halbe Jahr umsonst? Nein. Weil sie haben die Entscheidung getroffen. Und sie haben es so gut gemacht, wie sie es wussten. Manchmal bin ich vielleicht als Trainer zu schlecht. Und Leute fangen das nicht so gut an, wie es sein könnte. Aber wenn sie anfangen, wird Gott sich immer dazu stellen und wird auch meinen Mangel ausgleichen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er wird selbst anfangen, Erfolg zu geben und Möglichkeiten und Menschen zu schicken. Ich fasse zusammen. Da ist ein Schiff gesunken. Und dieses Schiff hat viele Namen. Ehen sind zerbrochen. Erfolg. Familien sind gekentert. Hoffnung ist verloren gegangen. Der Glaube auf der Strecke geblieben. Viele Schiffe sind versunken. Und Leute stehen da, nach außen, wunderbar, alles klar. Und sie sagst, wie geht's dir? Gut. Sie lügen jeden Tag. Weil sie es so gelernt haben. Alle machen es doch, oder? Ich weiß, dass es fast alle machen. Aber es gibt ein paar, die machen es nicht. Denen geht's wirklich gut. Und die haben eine Grundlage dafür. Das ist nicht mein Business, was morgen weg sein kann. Das ist nicht meine Sexualität, die heute super ist und morgen vielleicht anders sein kann. Das ist nicht der Mensch, der meinen Lebenssinn gibt, der vielleicht irgendwann stirbt. Das können ja Kinder sein oder Eltern oder Ehepartner. Das alles ist es nicht. Sondern Sinn und Zweck kommen von oben. Seine Liebe, seine Annahme macht mich heil und macht mich ganz. Mit ihm kann ich mein Business führen, mit ihm kann ich meine Ehe führen, mit ihm kann ich meine Familie segnen, mit ihm kann ich erfolgreich sein in meinem Beruf, was auch immer ich mache. Und er will das, er ist dabei. Er liebt es, seine Kinder zu segnen. Das ist völlig ohne Abrede. Reinhard Bunke sagte zum Schluss, wenn auch mit anderer Stimme, die Sünde verzerrte das Ebenbild, das der Mensch von ihm darstellte. Die Sünde verzerrte und tut es immer noch. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Wenn es nicht Gottes Liebe ist, die dich antreibt, die Zelle zu öffnen, dann wird es eine Sache sein, die auch wahrscheinlich nicht allzu fruchtbar sein wird. Und die du irgendwann wieder aufgibst, weil du machst es aus einem anderen Motiv. Wenn du es nur machst, um mir zu gefallen, nur machst, weil man es machen muss, vergiss das Ganze. Lass es sein. Aber wenn du sagst, hey, Gott, ich habe keinen besseren Weg gefunden, als den Auftrag durchzuführen. Wenn du einen besseren Weg hast, bin ich ja neugierig. Es gibt ja Leute, die sagen, warum soll ich noch eine Zelle aufmachen? Ich kann doch auch anders Gott dienen. Ja, dann tu's. Und wenn es besser ist als eine Zelle, bring's mir bei, dann möchte ich gerne auch das so tun. Aber möglicherweise ist das die beste Art und Methode, die wir als Gemeinde bisher kennen. Ich kann das für mich zumindest mit meiner Begrenzung so sagen. Es ist das, wo Menschen, die einen Dienst tun können, die sonst nie irgendetwas getan haben oder hätten tun können. Gott gebraucht dieses Instrument und zwar mächtig. Er macht Leiter aus ganz einfachen Menschen. Indem sie den ersten Schritt machen, fängt er an, sie in sein Training reinzunehmen. Und die das 2, 3, 4 Jahre gemacht haben, sind manchmal reifere Leiter, als manche Pastoren in Gemeinden sind. Versteht ihr? Weil durch Leiten entwickle ich mich. Leiter wirst du nur durch Leiten. Durch Zuschauen wirst du kein Leiter. Durch Studium wirst du kein Leiter. Aber wenn du anfängst, jemanden zu führen und gleichzeitig dich führen zu lassen, wir haben ja das Jüngerschaftsprinzip, jeder Leiter hat einen Leiter. Wenn der Leiter nicht weiterkommt, fragt er seinen Leiter und der muss ihm helfen, weiterzukommen. Sonst geht er wieder zu dessen Leiter und irgendwann landen die alle bei mir oder bei Iris. Gut, oder? Und dann trainieren wir uns wieder. Dann müssen wir wieder Wege finden, wie wir gewisse Dinge lösen. Preis sei Gott. Auf die Weise entwickeln wir uns permanent weiter. Und keiner, der heute eine Zelle aufmacht, wird in einem Jahr denselben Stand haben. Die werden längst sich weiterentwickelt haben. So wie jemand nach einem Begegnungswochenende sich in der Regel so entwickelt wie früher nach 2 Jahren Gottesdienstbesuch. Und das in einem ganz kurzen Zeitraum von dem Wochenende und die Nachbewusst. So entwickelt sich ein Zellleiter in der Regel in 1-2 Jahren auf einem Niveau, was sonst nach 10 Jahren nicht erreicht worden ist. Viele haben mir Gedanken, sagen, ich bin dadurch in meinem Beruf viel erfolgreicher. Einige sind in Geschäftsführung aufgestiegen und haben Führungspositionen heute, weil sie sagen, ich habe das gelernt hier. Ich habe hier im Kleinen angefangen, habe Seminare besucht, habe verstanden, wie Leitung funktioniert und ich kann das überall anwenden. In der eigenen Familie natürlich auch. Ehre sei Gott, die Prinzipien sind dieselben. Die Gemeinde Jesu ist kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot. Zur Rettung von Seelen und an Deck wird jede Hand gebraucht. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Und ich möchte in dieser Zeit gerne mit Menschen beten, die sagen, ich möchte heute Entscheidungen treffen. Wir haben immer wieder diese Möglichkeit gegeben zu sagen, wer möchte Kapitän werden? Wer möchte das Patent machen? Das Patent ist unsere Leiterschule 2. Wer da durchgeht, macht seine Zelle auf. Das ist eine der Bedingungen dafür. Und er wird vorbereitet, er wird zugerüstet und er wird dann auch gecoacht und trainiert. Und es wird jemand da sein, der ihn auffängt, wenn er mal Schwierigkeiten hat. Das ist einer der Aufrufe, die ich geben möchte. Ich werde hier vorne sein und ich bitte euch, ans Kreuz zu gehen, vielleicht nicht überall hinzuknien, weil manches ist ein bisschen nass noch von der Taufe. Aber das Kreuz ist da. Das Kreuz ist immer ein Umschlagplatz, wo ich meinen Willen hingebe und seinen Willen mitnehmen kann. Das ist für mich eine ganz großartige Symbolik. Vielleicht können wir ein bisschen Musik haben im Hintergrund. Der andere Aufruf ist der, wenn hier noch jemand sitzt, der Jesus annehmen will. Der sagt, ich bin ja selbst noch gar nicht in einem Rettungsboot. Ich brauche noch gar nicht so weit denken, dass ich selbst mal eins rausschicke. Aber der erste Weg ist immer der zuzupacken. Weil ich bin heute so der Check. Das ist heute auch meine Position. Ich bin heute ein Check. Ich bin reingesprungen in diesen Gottesdienst, um euch das zu erzählen, was Gott wichtig ist. Und somit kann ich euch rausziehen und kann euch zu Jesus führen. Das ist, was ich sehr gerne mache. Heute Morgen haben das drei Frauen schon gemacht. Im Gottesdienst, vielleicht bist du heute dran. So, weißt du, das, was dir am meisten im Weg ist, bei beiden Entscheidungen, ist der eigene Schatten. Aber wenn du dich genau vor Jesus stellst, siehst du den nicht mehr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.